zu Jörg. Ja, Jörg, stell dich mal kurz vor. Du hast Astronomie und Physik erst studiert und bist dann doch zum Literaturwissenschaftsstudium gekommen und zur Philosophie. Wie kam denn das?
Ja, also ich habe 1983 angefangen, Physik zu studieren, weil ja, also als Schüler hat man irgendwie so das Gefühl, ich möchte erfahren, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da ist Physik, bietet sich da an, Astronomie sowieso. Und dann habe ich 1991 meine Diplomarbeit geschrieben über die Sonne. Und da gab es so einen Tag, ein sonniger Tag, so wie heute. Ich saß am Schreibtisch vor meinem Computerbildschirm, vor Formeln und Zahlenkolonnen und die Sonne schien auf dem Bildschirm und man konnte die Zahlen nicht mehr sehen. Also habe ich das Fenster geschlossen, Jalousien vorgetan und plötzlich wurde mir klar, es geht mir doch eigentlich um die Sonne. Und die Sonne hat mich jetzt gestört bei dem Zahlenspiel, was ich über sie machte. Und da ist mir eigentlich klar geworden, dass Physik vielleicht doch nicht die Welt im Innersten erforscht, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern vielleicht etwas wie eine ästhetische Auseinandersetzung mit der Welt. Und da lag es dann nahe, Literaturwissenschaft und Philosophie noch bis zur Zwischenprüfung.
Du hast mir mal erzählt, dass du halt eigentlich über die Sonne doch anders schreiben wolltest, als sie mit Formeln zu beschreiben und so.
Genau, und das habe ich an diesem, das war so eine Art Schlüsselerlebnis, da habe ich das erfahren und da reifte der Entschluss, ich studiere jetzt nochmal was anderes.
Ich finde das Beispiel eigentlich ganz schön, weil es irgendwie auch zeigt, dass, also ich meine, dass du die Situation überhaupt als solche wahrgenommen hast, zeigt mir eigentlich schon, dass du halt automatisch irgendwie so einen ästhetischen Zugang zur Welt irgendwie hattest.
Ja, ja.
Weil, also, andere Leute hätten halt einfach nur das Fenster zugemacht und abgedunkelt und das nicht als Metapher oder als Bild oder so wahrgenommen,
ja,
glaube ich.
Ja. Ja, als Allegorie schon fast.
Ja, ja.
Hast du die Diplomarbeit fertig geschrieben?
Ja.
Ja, er hat sein Studium wirklich beendet, das finde ich eigentlich so interessant.
Also das Physikstudium, das Literatur und Philosophie dann nicht. Aber das habe ich bis zur Zwischenprüfung studiert.
Ja, du arbeitest auch seit 25 Jahren als Kulturjournalist, hast also da auch viel mit dem Schreiben zu tun und seit über 30 Jahren schreibst du Gedichte.
Mhm.
Wir haben uns ja mehr oder weniger über das Internet kennengelernt, weil du ein Vielpublizierer bist sozusagen. Du hast das Online-Medium ja für dich entdeckt und veröffentlichst eigentlich alles, was du schreibst.
Ja, ja.
Und das geht... Also hat das eine poetologische Grund oder gibt es einen Grund, weshalb du alles quasi veröffentlichst, was du schreibst?
Ja, ich würde sagen schon. Also ich bin nicht jemand, der an einem Gedicht 5 Jahre oder so arbeitet und das dann der Öffentlichkeit vorlegt als das ist es jetzt, sondern ich hänge eher dem an, dass ich dem Publikum oder den Lesern und Leserinnen deutlich machen möchte, wie ist es zu diesem bestimmten Gedicht gekommen, indem ich das ganze Umfeld auch zeige. Mhm. So ähnlich machen das Pressefotografen, wenn die auf dem Termin sind, machen sie 100 Bilder, damit sie 5 gute haben. Und ja, so mache ich das auch. Ich produziere ständig und fast nichts bleibt in der Schublade, ich tue es alles ins Netz, einerseits so als Archiv, als Textabwurfstelle, auch um Diskussionen auszulösen womöglich und eben zu zeigen, das Gedicht ist in dem und dem Umfeld entstanden. Was das Umfeld, das kann Schrott sein, es wird halt alles reingestellt, was produziert wird. Aber man erfährt, glaube ich, über den Schreibprozess einiges.
Es könnten ja Einwände kommen, dass man sozusagen eigentlich nur veröffentlichen sollte, was qualitativ irgendwie hochwertig ist. So wie Fotografen, die machen zwar 50 Fotos, aber sie veröffentlichen ja dann nur 2 oder 3, nämlich diejenigen, die dann eben gut geworden sind. Aber dir geht es explizit darum, irgendwie dann eben auch den Schreibprozess sichtbar zu machen.
Genau, den Lebensprozess in Poesie, wenn du so willst. Ja,
ich habe dich auch in einer Zeit kennengelernt, wo du ein großes Textkonvolut irgendwie angestrebt hast. Das Digiarium hast du beschrieben, 2010. Mhm. Da hast du 365 Tage hintereinander jeden Tag abends ein Gedicht geschrieben.
366, weil es ein Schaltjahr 2000 war. Ach so, also 2000 habe ich das schon einmal gemacht. Ja. Da war es so gedacht als Tagebuch eines Jahrtausendwechsels. Und 2010, 10 Jahre später, wollte ich dann nochmal überprüfen, ob das sich dann verändert hat, und es hat sich natürlich verändert. Und das war eben auch, ich wollte zeigen, wie die tägliche Arbeit quasi an Texten wollte ich deutlich machen. Und ich habe da zum Beispiel auch meine Zeitungstexte, habe ich da auch.
Na, weil du gerade sagst, Tagebuch, also das hat mich ja damals eigentlich immer geärgert, dass ich habe das ja erlebt, dass wir einen Tag zusammen verbracht hatten und die Stimmung des Tages und was da wertvoll war an dem Tag und so weiter. Dann habe ich aber festgestellt, dass die Texte, die du schreibst, damit wenig zu tun haben. Also sozusagen das, was ich interessant fand, war, dass es hat von außen ausgesehen wie ein Tagebuch, aber du hast eigentlich die Sachen, die passiert sind, stark verfremdet oder vollkommen umgemodelt.
Poetisch bearbeitet, ja.
Also es geht gar nicht so sehr darum, wirklich nur Tagebuch zu schreiben, sondern du hast mal davon gesprochen, dass du Situationen auch konstruierst. Also
genau, ich glaube, Schreiben oder jegliche künstlerische Betätigung ist immer auch ein Selbstinszenierungsvorgang und ein Konstruktionsvorgang. Insofern ist es kein 1:1 Abbild, sondern eben sich damit auseinandersetzen. Und es gibt übrigens auch die umgekehrte Erfahrung, dass ich, während ich diese beiden Tagebücher schrieb, mit Freunden mich traf und dann ihnen irgendwas erzählte, was mir so in der letzten Woche passiert ist, und die immer abwinken: Haben wir doch schon alles gelesen im Tagebuch.
Ja. Kurze Frage, wenn ich darf.
Ja.
Hast du dir selbst formale Regeln aufgestellt, die Texte in dem Tagebuch haben mussten?
Die einzige wirkliche Regel war, es musste jeden Tag was geschrieben werden. Und es gibt einen Eintrag in dem 2000er Digiarium, da steht einfach nur Dürre. Das bringt den Tag dann vielleicht auch auf den Punkt. Aber ich wollte jeden Tag tatsächlich was schreiben, egal was. Und das möglichst authentisch. Also in dem Sinne, dass ich nicht zum Beispiel was vorproduziere, was ich dann 3 Tage später veröffentliche, sondern es sollte schon irgendwie in dem Zeitraum veröffentlicht werden, in dem es auch entstanden ist.
Ja.
Ja. Das war der längste Zeitraum, den du dafür gebraucht hast? Mal für so einen Tag? Also schreibst du das hintereinander weg, oder hast du mal eine halbe Stunde gesessen und mal 5 Stunden, bis dir was eingefallen ist?
Nee, es ist tatsächlich unterschiedlich. Also ich habe auch an einigen Tagen irgendwie 20 Seiten vollgeschrieben. Das dauert dann natürlich.
20 Seiten? Okay.
Ja, also Druckseiten nachher, ne? Wenn man das gedruckt. Also das ganze Konvolut, wenn man das als Buch herausbringen würde, hätte wohl so um die 700 bis 800 Seiten gehabt. Ich habe das mal so testweise.
Du hattest doch da auch eine Art Vorbild.
Ja.
Erzähl doch mal.
Ja, also 1998 hat Reinhard Götz, ein Popliterat, so hat man ihn später eingeordnet, der hat ein Tagebuch geschrieben im Netz, also sein Verlag hat ihm eine Webplattform gegeben, das später auch als Buch erschienen ist, und das hieß Abfall für alle. Und da war genau das Konzept, jeden Tag einfach schreiben, was passiert, und natürlich auch verfremden, verarbeiten. Und das fand ich damals, als ich das gelesen habe, ich habe das im Netz, schon bevor es als Buch veröffentlicht wurde, immer mitgelesen und fand das total beeindruckend und dachte, diesen Faden muss man weiterspinnen.
Ja, naja, und seit 2008 hast du dann diese Form des Videopoems oder Videopoem, wie würdest du es aussprechen?
Videopoem, ja.
Ja, verfolgt. Und ich glaube, das ist auch irgendwie konsequent gewesen, weil du ja sowieso online alles gemacht hast und das Medium Internet ganz besonders für dich auch genutzt hast, dass du dann irgendwann auch die Kanäle wie YouTube und Vimeo irgendwie...
Die ist da, glaube ich, gerade grab, aber ja, das war genau so, dass das Internet fordert dazu auf, nicht nur Texte da reinzustellen, sondern multimedial zu arbeiten, also mindestens mit Fotos, und dann der nächste Schritt ist, mit Musik und Film halt auch zu arbeiten.
Gibt es da spezielles Material, was du benutzt?
Also am Anfang habe ich so mit der Webcam selber gefilmt, weil ich keine andere Kamera hatte. Heute kann man ja HD-Videos mit dem Handy machen. Das war damals aber noch nicht so. Das ist noch gar nicht so lange her. Und ich habe ganz viel so Found Footage, nennt man das. Also Material, was ich im Netz gefunden habe und was ich irgendwie interessant fand und collageartig dann in einen anderen Zusammenhang gestellt habe.
Ja. Wie lange sind die Videos ungefähr? Also orientierte sich letztlich auch an diesem Vorgang von YouTube?
Die orientierten sich an diesen Produktionsbedingungen. Das, also bei YouTube durfte ein Video, glaube ich, nicht länger als 10 Minuten sein.
Ja.
Heute ist es ja auch nicht mehr so. Und natürlich auch, das war auch so eine Vorgabe für mich, ich wollte, das sollte an einem Tag produziert werden oder besser noch in einer Nacht.
Quick and dirty. Ja, genau, du hast also diese Videopoems eigentlich auch so, wie du Texte geschrieben hast.
Rausgehauen, genau.
Also deswegen zählen die auch nicht irgendwie auf Perfektion irgendwie ab. Dann.
Genau. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Authentizität in irgendeiner Form.
Okay, dann würde ich sagen, dass wir jetzt das Gespräch erstmal unterbrechen und erstmal reingucken. Ja, also es ist ja so, man kann ja erkennen, dass du im Grunde drei verschiedene Elemente irgendwie zusammenmixst. Das ist einmal Musik oder Ton, das ist zum anderen eben Bildmaterial und Dichtung oder Texte.
Text, ja.
Gibt es da irgendwas, von dem aus du immer anfängst oder ist das ganz verschieden? Also man könnte ja sagen, dass wenn du Dichter bist, dass du sozusagen versuchst, deine Texte jetzt zu erweitern oder... Fängst du auch von anderen Seiten
irgendwie aus? Also nein, ich würde sagen, das ist wie bei Musikern auch. Es ist mal so, mal so. Also manchmal ist der Text Ausgangspunkt, manchmal sind Bilder Ausgangspunkt. Oder es kann auch in einem Videopoem wechseln. Also dass ich meinetwegen im Text anfange, dazu Bilder assoziiere. Und dass ich das dann nachher, dass die Bilder wieder einen anderen Text erzeugen. Hm. Und dass sich das entsprechend auch miteinander verzahnt.
Du hast ja auch schon mir davon erzählt, dass du nach dem Collage-Prinzip auch bei Gedichten gerne arbeitest.
Genau.
Und dass es dir so vorkommt, als wenn diese Filmgeschichte im Grunde eine Erweiterung des Collage-Prinzips irgendwie wäre.
Genau, oder man könnte sagen, das sind alles verschiedene Textsorten oder alles verschiedene Musiksorten. Also ja. Bild, Musik und Lyrik, Poesie haben ganz viel gemeinsam mit Musik und umgekehrt ist auch
der Lyrik Film und Musik würde ich mitgehen und Bilder und Gedichte auch, aber Musik und Bilder jetzt nicht so. Wo siehst du da die...
Ja, das ist in der filmischen Anordnung, also im Schnitt, den ich dann mache. Da auch also sowohl poetischen wie auch musikalischen Gesetzen folgt. Wenn es denn Gesetze sind, also zumindest versuche ich das so zusammen zu assoziieren.
Man könnte ja, also wenn man gemein wäre, auf den Gedanken kommen, dass du das Gefühl hast, deine Texte funktionieren nicht für sich allein oder dass, also man könnte es auch ein bisschen als ein Verrat am Gedicht irgendwie vielleicht greifen, dass du in einer Welt, die sowieso bilddominiert ist und sozusagen so YouTube dominiert und so weiter, dass du dich diesem Trend irgendwo anschließt und das Gedicht, was ja eigentlich in Textform seine Größe zeigt, irgendwie ein bisschen... Verrät, wie würdest du das
Ich glaube, es ist ein Stück weit vielleicht tatsächlich ein Verrat, aber vor allem es ist eine gegenseitige Erweiterung. Also ich habe das Gefühl, auch wenn ich sowas erstelle, wenn ich sowas mache, dass sich Text und Filmbild, nehmen wir jetzt mal die beiden, gegenseitig aneinander steigern. Also sie sind zunächst mal Collage-Prinzip unabhängig voneinander, aber indem man sie zusammentut und zum Teil auch in einer Art Kollisionsmontage, wo man gar nicht das Gefühl hat, dass das Bild bebildert jetzt den Text oder der Text beschreibt das Bild, sondern die sind disparat, dass sie trotzdem eine Verbindung, eine neuartige Verbindung dabei entsteht.
Ja.
Darf ich da mal was sagen?
Ja.
Ich lasse Sie vor.
Okay, danke. Also ich selber stelle jetzt fest, ich hätte von den Texten, die du dazu gemacht hast, gerne mehr für mich gehabt. Weil ich habe tatsächlich auf Musik und Bilder geschaut und auch wenn ich eine Frau bin, also ich mich auf zwei Dinge gleichzeitig konzentriert, aber drei Dinge nicht mehr. So, ja. Sodass ich praktisch nur Fetzen von bestimmten Sachen von deinem Poem noch, also deinem literarischen Poem noch im Kopf habe. Aber ich fand gerade jetzt bei dem Spätwerk, hätte ich jetzt gerne die ganze Textfassung gehabt. In irgendeiner Form.
Ja.
Das geht ein bisschen unter. Für mich geht es ein bisschen unter. Das Gesamtwerk hat mir sehr gefallen. Aber ich muss jetzt, wie soll ich recht geben, also das Textmäßige fällt mir ein kleines bisschen unter. Das war mit mir.
Das ist so, aber genauso.
Also er stellt ja alles online und es steht, also das Poem steht immer unter dem Text, also es wird... Also
oder darüber.
Ja.
Ja, aber ich bin ein anderer Typ, weil ich tue mir einen Kulturgenuss einmal an, einmal oder bei mir zweimal. Ja, weil es so viel in der Welt gibt. Ja.
Aber genauso...
In diesem Moment möchte ich das auch irgendwo erfassen,
ja.
Ich kann nicht direkt,
ja.
Also was den Text angeht.
Ja. Aber darf ich vielleicht... Oder?
Ja.
Genauso ist das eigentlich gedacht. Also man soll einen Gesamteindruck haben, oder was heißt man soll, oder ich freue mich, wenn man das als Gesamtheit wahrnimmt und dabei die einzelnen Komponenten da auch durchaus mal den Faden verliert, weil der spinnt sich in einer anderen Komponente wieder irgendwo zusammen. Das ist genau wie bei einer Sinfonie, wo man ja auch nicht sagen würde, Beethoven-Sinfonie, wo man jetzt habe ich aber die Klarinetten nicht vernünftig herausgehört, was die für ein Thema haben. Ja, gut. Nee, aber meine Idee dabei ist tatsächlich, dass sich das zu so einem, ja, ich sag's jetzt mal böse, zu einem Brei zusammenrührt, der anders schmeckt als die, wo man nicht jedes einzelne Gewürz unbedingt herausschmeckt, aber man würde merken, wenn es fehlt.
Vielleicht wäre noch unterschiedliche Nutzer angesprochen oder was und mehr, das kann man nicht, weiß ich jetzt nicht. Okay, Leo meint es dann nicht.
Ich finde das wahnsinnig spannend. Mir geht es nämlich eigentlich genauso, dass es jetzt mir als Mann genauso geht wie
das
beruhigt mich natürlich auch. Also dass auf auditiver Ebene und visueller Ebene eigentlich zwei riesengroße Blumensträuße gereicht werden, die so üppig sind und gegeneinander aber irgendwie konkurrieren. So habe ich das empfunden. Mhm. Bei dem einen Video, wo Sie auf dem Sofa gesessen haben, das fand ich, also da kann ich mich noch am meisten erinnern daran, weil das Visuelle sehr reduziert war und dann das Wort irgendwie in den Vordergrund trat und das Visuelle vielleicht das unterstützt hat. Ich verstehe aber das, was Sie selber gesagt haben, total. Hätte ich mir jetzt gar nicht getraut. Sie haben gesagt, ein Brei. Und das war es manchmal auch. Und das ist vielleicht aber auch ganz gut. Also dass mal das eine nach oben orchestriert wird oder das andere mehr nach unten geht, Bilder dominant sind und dann wieder die Worte plötzlich nicht wachrütteln, weil was ganz bemerkenswert ist, da zu sein, finde ich das auch.
Das ist natürlich irgendwie auch immer eine Frage der Perspektive. Also ich bin jetzt natürlich ein bisschen von der Dichtung gekommen, aber man kann ja auch sagen, die Musik wird mit Bildern und Sprache bespielt oder die Bilder werden mit Ton irgendwie gefärbt. Also von welcher Seite man da ausguckt, so ein bisschen.
Ja, meine Frage ist zu diesem letzten Gedicht. Das fing doch so an, keine Herzen will ich Kerzen.
Das ist Spätwerk, ja.
Keine Kerzen will ich Herzen.
Aber ich meine, das hier, was für dich jetzt die Ausgangsposition war. Du hast eine nihilistische Phase gewesen oder was ist da dir vorgegangen?
Ich habe ständig nihilistische Phasen. Nein, also Spätwerk, das ist natürlich also auch ein Wortspiel. Ne? Das ist spät in der Nacht entstanden. Und ich hatte so ein Gefühl von, es ist schon mein Spätwerk. So Frühwerk habe ich nie gehabt. Also es spielt damit. Und es ist natürlich immer inszeniert. Also die Gefühle sind einerseits authentisch, andererseits werden sie, indem man sie poetisch verarbeitet, hat man immer ein Element der Selbstinszenierung dabei und Überhöhung, vielleicht auch Pathos, könnte man auch sagen. Bewusstes Spiel mit dem Pathos.
Ja, und diese Musik jetzt, das war bei dem Film davor, was war das eigentlich für Musik gewesen?
Der Film davor, das war Mix Y, das war irgendwie was in so einer Soundbibliothek zu einem Soundprogramm mitgeliefert wird auf dem Mac. Das habe ich einfach mir da rausgeholt. Und das im kindischen Lied, das war Musik, die ich selber gemacht habe. Also selber komponiert und dann mit einem Notensatz- und Synthesizer-Programm so mit Sample-Instrumenten realisiert. Die Musik ist eigentlich für einen anderen Film, einen längeren Dokumentarfilm über Hexenverfolgung von einem langjährigen Freund und Kollegen von mir. Und der brauchte Musik, die er da unterlegen konnte. Und ich habe die dann für meine Sachen gleich noch mit weiterverwendet.
Und das war diesen Film mit dem Kindergericht, das war alles gesampelt, ja, die Musik? Oder?
Das war alles.
Keine realen.
Nee. Gesampelte Instrumente, ja. Okay. Kontrabass, Harfe und Geige.
Die Videos sind ja auch unterschiedlich alt gewesen. Ne? Also Spätwerk ist 2008 oder 2009 entstanden. Mhm. Also ich finde, man sieht doch also an der Bildqualität, dass die halt in unterschiedlichen Jahren entstanden sind, weil je jünger die Videos, desto höher die Bildqualität.
Ja,
also
weil
im
ich,
Sinne von Pixeln jetzt nicht.
Ja, weil ich also Sachen aus dem Netz, die waren eben damals noch immer in Auflösung 300 mal 260 Pixel oder so.
Ich meine, ein paar Topfpflanzen stehen da auch.
Und die bessere Qualität hatte eben meistens das selbst gefilmte Material. Und ich finde ja auch immer wieder erstaunlich, in dem ersten Film war ja auch Super 8 Material, was ich 86 schon aufgenommen habe. Wie Super 8 Material ist irgendwie immer noch total filmisch und gut. Also ich bin immer wieder begeistert davon. Aber jetzt bei dem kindischen Lied, die Sachen, das sind ja so ineinander geblendet. Das sind alles Sachen, die ich glaube, nicht mit einer Handykamera, mit so einer Systemkamera mit HD-Videofunktion aufgenommen habe. Aber es liegt eben auch daran, dass die Rechner früher, wenn man so ein Video in einer Nacht machen will, dann schafft das ein Rechner nur mit, früher die Rechner schafften das nur mit geringer Auflösung. Und da ich sie sowieso ins Netz gestellt habe, war das dann egal. Also.
Wir haben ja, also vor diesem Abend haben wir uns ja ein bisschen durch dein Videomaterial durchgeprügelt. Also ich meine, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber es sind 220 Videos allein bei YouTube und wir mussten halt irgendwie eine Auswahl treffen bei diesen Videos. Und das ist mir halt auch öfter aufgefallen, also du verwendest gern und häufig klassische Musik oder kirchliche Musik, also viel Bach zum Beispiel. Und das ist mir halt aufgefallen, dass ich dann und wann ein bisschen misstrauisch gegenüber dem Einsatz von Musik bin. Also weil einfach, man neigt ja schnell dazu, Kunst qualitativ hochwertig zu empfinden, wenn man stark davon betroffen wird, was man sieht oder was man erlebt. Mhm. Und also zu sagen, ja, das hat mir besonders viel gegeben, das hat besonders viel in mir ausgelöst, deswegen muss es gut sein irgendwie. Aber man kennt ja auch irgendwie diesen Effekt, dass egal was du siehst, wenn das mit dramatischer Musik unterlegt wird, dann nimmst du es als unheimlich dramatische Situation wahr. Es gibt zum Beispiel ein Video von dir, das wir heute nicht zeigen. Da hast du dich einfach nur gefilmt, wie du dich rasierst im Spiegel und hast da Erik Satie irgendwie unterlegt, ein ganz trauriges Stück. Und als ich mir das zum ersten Mal angeguckt habe, ich habe noch nie so eine todtraurige Rasur gesehen sozusagen. Ich habe nicht nur gesehen, wie du dich rasierst, sondern ich habe die Selbstbeschneidung des Ichs gesehen. Ich habe die Anpassung an die Gesellschaft und ihre normativen Schönheitsideale gesehen. Ein Mann muss halt rasiert sein. Ich hab darin gesehen, die alltägliche Routine, mit der Menschen jeden Tag beginnen müssen. Und Rasur ist ja so ein Wiederholungsprozess, dieses jeden Morgen muss rasiert werden und jeden Morgen und diese ewige Wiederkehr der Alltagshandlung und so weiter. Und das habe ich alles nur gesehen, weil diese traurige Musik darunter lag. Und da habe ich natürlich so ein bisschen gedacht, wenn da jetzt nicht die Musik gewesen wäre, hätte ich einfach nur gesehen, wie du dich rasierst. Und habe da so ein bisschen Misstrauen gegen mich. Ja, das ist die Frage. Man kann natürlich sagen, wenn man irgendwas mit trauriger Musik unterlegt, dann ist es irgendwie immer schwermütig, immer pathetisch. Ist es deshalb schon Kunst sozusagen oder ist es vielleicht auch schon ausgelutscht?
Aber du hast ja jetzt schon einige Sachen jetzt aufgezählt, genau, wo ich mal den Daumen hochgehoben habe, wo es nicht nur um traurig ging.
Ich habe da nochmal drüber nachgedacht und dachte dann, die Gedanken, die ich hatte, sind ja jetzt nicht falsch. Also ich habe mir durch die Musik ich habe ja keine Fantasien oder imaginäre Gedanken gehabt, sondern eigentlich trifft alles zu. Also die Rasur ist tatsächlich ein alltäglicher Vorgang, Routinevorgang. Es ist tatsächlich irgendwie eine Art Anpassung an optische Normen und so weiter. Also vielleicht hat die Musik oder der Einsatz der Musik mir eben doch irgendwo ermöglicht, Perspektivenwechsel auf das vorzunehmen, was ich da gesehen habe.
So war es gedacht, ja. Oder so ist es mir selber gegangen. Ja,
zumindest das Gefühl, was man entwickelt, so als eine Art Erkenntniskatalysator. Ja. So.
Und das waren ja dann hier nur zwei Komponenten. Ein One-Take-Video von dem, wie ich mich rasiere.
Genau, da war gar keine Sprache dabei.
Und nur ein, deswegen haben wir es auch nicht genommen, weil es nicht im engeren Sinne ein so ein Video-Poem ist. Es waren nur zwei Elemente. Und ich fand, als ich das gemacht habe, fand ich das faszinierend. Also mich rührt das auch immer noch, wenn ich das angucke. Ich gucke mir das manchmal an, um mich in eine von mir selbst gerührte Stimmung zu versetzen. Aber mich fasziniert, dass das mit den wenigen Elementen offenbar funktioniert. Und sowas probiere ich halt aus. Oft genug ist es auch einfach zu viel des Guten. Mhm. Und es entsteht der Eindruck, wie bei euch, dass es vielleicht das eine das andere in den Schatten stellt oder der Blumenstrauß zu viele Blüten hat. So.
Also ich würde mal vor mir den Vorschlag machen. Ja? Du rasierst dich nochmal und dann nimmst du zum Beispiel so eine Bibati-Musik oder irgendetwas, was so, also so als Pendant dazu.
Ja, dann das ist eine gute Idee.
Ich bin jetzt ein Morgenmensch, wenn ich früh
vom Also im Sinne von Aufbruchsstimmung so.
Und ich hätte immer eine ganz andere Musik gewählt und ich bin jetzt überrascht. Also ja, das ist auch jetzt, das war irgendwo auch eine traurige oder eine Musik, keine Ahnung, ich kenne sie jetzt nicht, ne? Aber versuch doch mal, das Gegenteil, weil was passiert. Ich meine, gut, ja, und stell das auch ins Netz.
Das ist eine sehr gute Idee.
Irgendwie war es so richtig,
Ja.
Also kann man machen, aber ich meine, es gibt ja längst Studien dazu, also sozusagen, es gibt ja Leute, die das schon gemacht haben. Also einen Film zeigen und dann verschiedene Arten von Musik drüberlegen und gucken, das hat den Effekt, das hat den Effekt, das hat den Effekt. Und es hat offensichtlich nur wegen der Musik diesen Effekt. Und man nimmt Bilder vollkommen verschieden wahr durch die Musik. Also wäre halt so ein bisschen die Frage nach Originalität, was ja immer auch so eine Kunstfrage ist. Will man originell sein, will man es nicht sein?
Nee, darum geht es mir nicht, weil ich ja vorgefundenes Material... Also auch die Sachen, die ich selber gefilmt habe, begreife ich auch einfach als Material. Die sind gleichrangig. Also mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie Originalkunst zu machen, so Originalgenie im Sinne des 19. Jahrhunderts, sondern das ist schon postmodern gedacht. Also das Material ist verfügbar, man kann es collageartig neu zusammensetzen.
Du sagtest vorhin, also vor dem ersten Block, dass es dir in der Unmittelbarkeit, mit der du die Sachen erschaffst und dann auch, oder erschaffst jetzt ein großes Wort, also herstellst, produzierst, du weißt, was ich meine, darum geht, Authentizität herzustellen. Gerade meintest du dann nochmal, dass natürlich auch immer Pathos dabei ist, immer auch Inszenierung dabei ist. Wie würdest du denn das Verhältnis von Selbstinszenierung bei direkter und unausgewählte Weitergabe an das Publikum sehen im Vergleich zu einer Auswahl, die man treffen könnte?
Die Frage habe ich, glaube ich, nicht ganz verstanden.
Ich habe es richtig verstanden. wenn ich dich richtig verstehe, würde ein Künstler sich ja stärker selbst inszenieren, als du das tust, der genauso viel schreiben würde wie du, aber nur ein Fünftel davon publiziert. Wie würdest du sagen, wirkt sich dieses direkte Publizieren auf die Selbstinszenierung aus, die du ja auch
Das ist eine interessante Frage, weil durch das ständige Publizieren, durch das alles ins Netz stellen, hast du natürlich eine ganz besondere Form der Inszenierung. Also die Inszenierung wird wiederum inszeniert.
Ja.
Und das ist schon ein Unterschied. Und ja, man könnte sagen, das ist ein poetisches Leben oder so. Also man versucht, oder ich versuche, das Leben poetisch zu gestalten, indem ständige Produktion von solchen Sachen zum Alltag quasi gehört.
Wir haben, glaube ich, auch mal darüber gesprochen, dass Schreiben schon fast eine Art Angewohnheit ist wie das Rauchen oder so.
Genau, ja.
Also, ja.
Eine schlechte Angewohnheit, aber die Lust bereitet, ja.
Ja,
ja, ganz genau. Eine Angewohnheit, eine Lebensart vielleicht so.
Wie stellst du denn fest nach 10 Jahren, oder wie triffst du die Wahl, was für dich richtig gut gewesen ist nachher? Oder triffst du überhaupt keine Wahl? Also es gibt ja so Sachen, wo man irgendwann nach 10 oder 20 Jahren, das ist mir gut gelungen, aus heutiger Sicht und immer, oder heute will ich das so machen, oder das war ein gutes Werk von mir,
ja.
Und das andere war eben so Alltagswerk. Wie triffst du die Wahl? Das Publikum die Wahl, triffst du die Wahl für dich? Was machst du mit den Stimmen, die dir dann besonders am Herzen liegen?
Ich glaube, dazu müsstest du dich erstmal mit dir selber beschäftigen, oder?
Ja, genau, also das ist...
Wie oft komme ich zu dir, ja, die Zeile, guck mal, die ist doch toll, und du, ja, von wem ist denn das? Und ich sehe, ja, von dir. Also,
ja, genau.
Du kennst deine eigenen Texte schon nach 2-3 Jahren überhaupt nicht mehr, weil du eben so viel schreibst.
Ja, genau, oder ich muss sie mir wieder angucken. So, ne? Also es ist in der Tat... so, dass durch das viele Produzieren so ein bisschen der Maßstab tatsächlich verloren geht. Aber es gibt auch immer wieder Erlebnisse, dass einem ein Text von vor 10 Jahren, den man dann nochmal wieder vornimmt oder liest oder ein Videoporum, was man anguckt, plötzlich was ganz anderes sagt, als man sich erinnert, was man damals gedacht hat. Also der hat irgendwie ein Eigenleben entfaltet. Und das sind, glaube ich, die guten Sachen, die eine Eigenständigkeit entwickeln, die also ohne mich weiter existieren können, nachdem ich sie einmal gemacht habe. Also ein Beispiel, ich habe neulich eine Lesung in Kiel gehabt und da habe ich einen Text von 1981, eins meiner ersten Gedichte, vorgelesen. Und das kam total an und ich fand es auch klasse und dachte, das ist gültig, so, das kann so bleiben. Also das kommt auch vor, aber nicht so häufig. Aber ich fand es interessant, dass es gerade so ein ganz altes Stück ist.
Ja, vielleicht war doch die Struktur noch nicht so kompliziert. Also dass es fehlt, also insgesamt damit hat es vielleicht ein größeres Publikum angeschaut, die selber
noch... Es war auch ein ziemlich hermetisches Gedicht, also... Okay. Ja.
Du hast ja jetzt auch viel von Inszenierung gesprochen, also einmal für das, was du schreibst und auch was du filmst und aufnimmst. Inszenierst du eigentlich auch stückweise dein Leben?
Ja, genau da, durch das Schreiben inszeniere ich mein Leben ein Stück weit, ja.
Also du bist dein eigener Regisseur und beobachtest dich selbst?
Genau, ich schreibe das Stück und gucke mir dann hinterher an, wie ich da drin spiele. Oder welche Rolle ich da drin spiele. So
meinst
könnte
man vielleicht
überspitzt gesagt.
Im Alltag vielleicht nicht so. Im Alltag, also man betritt irgendwie einen Supermarkt. Und
doch, selbst so bei so ganz alltäglichen Sachen kommt das vor. Also nicht durchgängig, aber doch, würde ich sagen. Also dass ich mich dabei beobachte und dass das dann auch durchaus mal einfließt in Texte.
Du hast vorhin die Anekdote mit der Sonne, die auf deinem Computerbildschirm erzählt. Das hat ja dann dein Leben in irgendeiner Form verändert. Wenn du im Supermarkt bist und feststellst, die Haferflocken aus dem Regal holen, ist poetisch. Ist das gut oder ist das schlecht?
Das ist gut, würde ich sagen. Also ich möchte mal ein Beispiel, einen Text, der nicht von mir ist, sondern von meinem leider schon verstorbenen Kollegen Klafki, der in einem Text beschreibt er A, wie die Leute, wie er beobachtet, dass die Leute das Kleingeld haarklein abzählen und ein alter Mann ein Salzpaket kaufen will und es gibt aber nur noch das Salzpaket in 500 Gramm und er wird es gar nicht mehr aufbrauchen können. Also so eine Alltagsbeobachtung hat plötzlich so ein gewinnt Poetizität, vielleicht könnte man das so sagen. Oder vielleicht ist das Leben tatsächlich auch poetisch und man muss es nur finden, entdecken. Also insofern würde ich schon sagen, es ist ein Gewinn. Manchmal nervt es auch, klar. Aber ich habe so viel mit Texten zu tun, also auch durch die Zeitungsarbeit. Ich bin halt ständig irgendwie... Also ich kann in kein Konzert mehr gehen, ohne dass ich, auch wenn ich da nicht drüber schreiben muss, ohne dass das automatisch losrattert, dieser Besprechungsmodus.
Wir haben ja auch jetzt gleich, wenn wir wieder Filme sehen, die mit anderen Sachen spielen. Also wir haben ja versucht, ein bisschen eine Auswahl daraus zu treffen, was du alles an verschiedenen Sachen machst. Mhm. Wir werden jetzt also auch einen kleinen Film sehen, wo du dich einfach nur live gefilmt hast, wie du ein Gedicht schreibst.
Keine Spoiler.
Okay, wenn ich keine Spoiler geben will, dann würde ich einfach sagen, Film ab.
Ja, das fällt unter die Rubrik den Entstehungsprozess deutlich machen.
Ja, wir haben ja jetzt drei Videos gesehen, die sich viel mehr mit Sprache und dem Prozess, wie Sprache funktioniert, ja, beschäftigen.
Oder wie sie geradezu abgebaut wird. Also in dem mittleren. Ja, in dem mittleren zu senden, da war ja die Sprache nur als Schrift vorhanden, beziehungsweise die Schrift war nochmal in Morsetöne übersetzt. Es gibt so ein Programm, wo man das. Mhm. Direkt.
Also wir haben wirklich auch das Gedicht gehört.
Wir haben das Gedicht gehört und es war zu kurz eingeblendet, um es ganz zu lesen. Man musste sich auf die Morsetöne verlassen, die man womöglich nicht versteht. Also es geht eben um die Sprache, ihre Verständlichkeit und Unverständlichkeit, auch gerade auch in dem letzten, wo es ja ein bisschen ins Komische auch gewandt wird, dass der Himmel eben...
Das war also jetzt schon absolut, dass die Gedichte nur sehr kurz eingeblendet.
Ja, das war genauso. Das war genauso, dass man soll sie nicht ganz, man soll es nicht schaffen, sie ganz lesen.
Ich habe immer die Stopptaste gedrückt, um mir das in Ruhe durchzulesen. Da ist immer ganz wütend geworden. Nein, das soll aber nicht gelesen werden. Man soll das nur ausschnitthaft wahrnehmen und auf keinen Fall.
Das war auch zu klein geschrieben. Also man musste ja. Das habe ich auch festgestellt. Ich habe es wirklich versucht, aber es war nicht möglich. Also
ja, aber das eine oder andere Wort wird aufgeflammt sein. Und also wie Keywords, so darum geht es eigentlich. Irgendwas bleibt, denke ich, hängen.
Ich habe mich dann angepasst und dann wieder angefangen.
Sehr gut.
Ich habe dann angefangen, aber es hat noch nichts gemacht. Ich hätte gern, ja, das ist eben wieder jetzt so. Ich hätte eben gern das Gedicht für mich dazu, den Text für mich dazu, auch in dem Moment gelesen und verarbeitet. Und ich konnte es natürlich nicht in Ruhe, man kann es ja dann anhalten. Okay.
Genau.
Du hast ja einen Text geschrieben und wenn du dichtest, stellst du für dich die Regel auf, dass wenn eine Zeile beendet ist, an dieser Zeile nichts mehr zu machen ist.
Ich habe ja bei dem Hyper-Hyper-Reiter hat man ja gesehen, ja, wie ich in den Zeilen noch, weil das Metrum nicht stimmte, was geändert habe. Übrigens ein ziemlich schlechtes Gedicht. Aber es macht eigentlich ganz deutlich, wie, das war sogar noch ein Sonett, wie das entsteht. Und es ist übrigens in Echtzeit. Also 8 Minuten für ein gutes Sonett brauche ich ein bisschen länger. Aber das ist ja, umso besser.
Ja, aber ich finde, man kann so, dass du sagst, wenn eine Zeile weg ist, dann tust du die nicht mehr verändern, sondern nur in der laufenden Zeile.
Nicht ganz streng, aber also hier für den Film war das so notwendig, sonst, ne? Also das sollte ja sollte auch ein bisschen humorvoll das andeuten.
Kann sich das hier erleben, dass es denn so nett wird? Mit zwei Vierzeiligen, dann zwei Dreizeiligen?
Interessante Frage. Also Christian hat ja vorhin schon gesagt, dass ich, oder im Vorgespräch hatten wir das auch, dass ich dem Sonett ziemlich verpflichtet bin, verpflichtet bis hin zu einer Marotte. Und in der Tat, bei früher 70%, heute versuche ich es auf 30%, 20% zu reduzieren, entsteht eigentlich irgendwie immer diese Form. Die habe ich irgendwie so verinnerlicht, dass ich in dem Modus denke.
Also ich finde, man kann sehr deutlich sehen, wie du vor allem nach rhythmischen Prinzipien schreibst in dem Augenblick und sozusagen versuchst zu reimen. Also ich finde das eigentlich als Lehrmaterial ganz nett, also wenn man das mal so zeigen müsste.
Ja, ja. Filmisch ist das eher langweilig oder vielleicht auch gerade nicht, ich weiß es nicht. Aber es zeigt den Entstehungsprozess in diesem Modus, so nett schreiben.
Wir haben ja vorhin noch darüber gesprochen, dass du das so nett damals vor allem gewählt hast, weil es sich von dem neumodischen Kram sozusagen unterschied und im Verhältnis zu dem, was aktuell so geschrieben wird, eher ungewöhnlich war.
Ja.
Also wann hast du damit angefangen?
Also ich, das
82,
war
83 oder wann?
Etwas später, in den 90er Jahren. Also für mich war das so erst zunächst so eine Schreibaufgabe, so ich will jetzt auch mal so nett schreiben. Und dann natürlich auch, um sich abzuheben von dem, was normalerweise in Lyrik geschrieben wurde, freie Rhythmen, ungereimt, so wollte ich da geradezu das Gegenteil machen. Und das war auch so ein bisschen wie der Inszenierung, so ein bisschen Gedicht-Nerd oder Dichter-Nerd. So, also sich mit was recht Abseitigen, also Sonette sind immer geschrieben worden, werden auch noch geschrieben, vermehrt vielleicht sogar wieder, aber das fand ich interessant, mich mit so einer sperrigen Form auseinanderzusetzen, die sich, glaube ich, auch auf den Inhalt entsprechend, auf den ausstrahlt und eine andere Form des Denkens, des poetischen Denkens erzeugt. Mhm.